Hallöchen, Ingo.
Hallo, Maike.
So, dann rate doch mal, was ich hier in meiner Tasche gerade festhalte.
Ein Handy oder ja, bestimmt ein Handwärmer, hä?
Nee, ist beides falsch, aber sagen wir mal so, also es wärmt auf jeden Fall die Seele und garantiert auch den Mund irgendwie ein bisschen.
Nee, oder? Etwa Marzipan?
Ja, ich weiß doch, dass du das magst.
Willst du etwa damit sagen, wir fahren nach...
Ja, doch, genau. Die Post hat's verraten, es geht nach Lübeck, da wo wir ja im Sommer schon mal mit dem E-Boot um die Altstadt gecruised sind.
Na, das nenne ich jetzt aber mal eine faustdicke Überraschung. Und ich ahne schon, das wird doch bestimmt diesmal eine süße Wintertour.
Ja, das kann man so sagen. So, dann kleb dich mal schon mal an mich, damit wir morgen auch pünktlich um 7:45 den Zug nach Bad Klein kriegen.
Also Maike, da brauchst du dir wirklich keine Sorgen zu machen.
Ich weiß. So, Ingo, dann sind wir jetzt hier am Bahnsteig angekommen. Sag mal an, kommen wir gut durch mit dem RE2?
Ja, also laut bahn.de/verkehrsinfo-mv läuft alles glatt heute.
Ja, supi. Dann würde ich mal sagen, Lübeck, Klappe die zweite. Auf geht's.
Jo. So, Maike, dann zeig doch mal die Postkarte von DB Regio Nordost. Was steht denn da konkret drauf?
Na, als Stimme der Bahn überlasse ich das Vorlesen natürlich wieder dir, ne, Ingo?
Okay. Hier steht, Ahoi Maike, Moin Ingo. Heute geht's nach Lübeck. Ihr wandelt auf den Spuren der Hanse. Bitte ölt eure Gaumen, ihr könnt es vielleicht noch brauchen. Viel Spaß, eure DB Regio Nordost.
Also ich finde, es klingt irgendwie ziemlich royal, oder? Ich meine, Lübeck war ja auch mal schließlich die Königin der Hanse. Und ölt eure Gaumen hört sich irgendwie so an, als könnten wir uns tatsächlich so ein bisschen auf was Royales, Majestätisches gefasst machen, oder?
Naja, ich finde, ölt eure Gaumen hört sich eher an wie dehnt eure Hosen oder legt euch Naschvorräte an, bevor sie knapp werden.
Auf alle Fälle heißt es erstmal Kultur tanken und dann den Gaumen verwöhnen. Oh, finde ich gut. Sag mal, Ingo, hörst du das? Das Geräusch?
Ja, hört sich an wie eine Flasche, ne? Ah, jetzt sehe ich sie auch. Sie kullert hier, guck mal. Hin und her. Und zwar nicht meine, aber ich heb sie mal auf und werf sie weg.
Guten Morgen, die Fahrscheine bitte zur Kontrolle.
Maike, schau mal, den kennen wir doch.
Ja, sag mal, das ist doch der Herr Plötz. Der war doch damals mit uns im Schienenersatzverkehr, als wir von Bad Klein nach Grevesmühlen gefahren sind, ne?
Ja, richtig.
Hallo ihr beiden, ach, sieht man sich wieder. Und Prost! Na, schmeckt das Bierchen oder am frühen Morgen?
Ich konnte es mir doch fast denken. Ja, also genau so entstehen Gerüchte. Nee, die Flasche ist mir wirklich quasi vor die Füße gerollt. Ich wollte sie gerade wegwerfen.
Ja, das habe ich schon verstanden. Das erleben wir jetzt öfter mittlerweile, dass Müll liegen bleibt. Die meisten Leute achten zwar drauf, aber es hat doch schon ganz schön zugenommen.
Sie sagen jetzt öfter, wie oft beziehungsweise wie viel ist es denn?
Ja, es ist unterschiedlich. Je nach Strecke, hier auf dieser Strecke ist das schon ein bisschen was. Also es kommen schon ein paar Müllsäcke zusammen. Natürlich auch Flaschen, vermehrt am Wochenende nach Events, zum Beispiel nach Fußballspielen. Ein Fahrgast sagte mal zu mir, er hat sich da schon mit den Pfandeinnahmen ordentlich was zusammengesammelt.
Das glaube ich gerne. Und rechnen wir doch einfach mal ganz spontan. Nehmen wir mal an, wir haben hier 100 Fans auf einer Fahrt. Und wenn da jeder eine Büchse oder eine Bottle à 25 Cent hinterlässt, also ich denke schon, da kannst du an der Bude vielleicht eine Woche umsonst ganz lecker Currywurst essen, oder?
Ja, oder Fischbrötchen.
Ja, so ungefähr kann das schon hinkommen. Ansonsten sind es natürlich die Verpackungsreste, das ist der Klassiker. Krümel auf den Sitzen, Nussschalen am Boden. Aber wir hatten auch schon mal volle Windeln auf dem Platz. Das sieht nicht schön aus.
Ah, oh, shit.
Ja, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und stell dir mal vor, Maike, du sitzt da gerade.
Ja, nee, das lassen wir mal, Ingo. Ne, reicht jetzt mit Kopfkino, brauchst du nichts weiter sagen.
Schade. Also mir wird noch eine ganze Menge mehr dazu einfallen.
Ja, nee. Das lassen wir mal lieber heute.
Aber na gut, dann eben nicht. Ja, wie macht man denn das alles weg, Herr Plötz?
Ja, da haben wir extra ein Zugteam, aber wir räumen natürlich selber auch mit was weg, wenn was liegen bleibt, ganz klar.
Und was sagen Sie oder Ihr Team denn denjenigen, wenn Sie jetzt zufällig jemanden in flagranti erwischen?
Ja, es ist immer gut, wenn man Empathie mitbringt, also sich in die Leute reinversetzt. Steckt meistens keine böse Absicht dahinter. Man denkt einfach darüber vielleicht auch nicht nach. Und man muss den Leuten das einfach nochmal ins Bewusstsein rufen, dass sie ihren Müll nicht am Platz liegen lassen, sondern der Nachfolger auch einen sauberen Platz haben will. Manchmal muss ich mich auch als Teamleiter für meine Kollegen einsetzen. Wir kommen eigentlich gar nicht mehr zu unserer eigentlichen Arbeit. Wir räumen einfach manchmal nur noch den Müll weg. Da müssen wir unbedingt aktiver werden. Wir sind kein Zugreinigungsteam, sondern wir sind Kundenbetreuer.
Naja, es soll doch jetzt auch Durchsagen in Zügen geben, gerade zu den Themen Sauberkeit, Rücksicht und Miteinander.
Ja, das ist richtig. Denn eine Bahnfahrt ist im Grunde immer vergleichbar mit einer WG. Jeder nimmt Rücksicht auf den anderen und dann funktioniert das auch sehr reibungslos. Das macht auch in der Bahn bei manchen Punkten einfach Sinn, wenn man an einem Strang zieht. Jeder möchte eine sichere und gute Fahrt haben.
Ja, das wünschen wir Ihnen natürlich und auch Ihren Fahrgästen. Und ich glaube, Ingo, ist das schon Lübeck? Müssen wir hier nicht raus?
Ja, ich denke schon. Dann flinke Beine, Maike.
Ja, und los. Dann vielen, vielen Dank, Herr Plötz.
Ja, gern geschehen. Und bitte dann die Flasche in den Abfallbehälter, ne?
Natürlich. So.
Danke euch. Gute Fahrt und viel Spaß in Lübeck.
Dankeschön.
Danke auch. Aha.
Erstes Ziel ist das Rathaus. Haltet Ausschau nach dem Stadtmodell. Dort werdet ihr erwartet. Viel Spaß, euer Team von DB Regio Nordost.
Ja, na dann mal ein Tau. Erst Richtung Holzentor und dann weiter zum Rathaus. Bist du Stadtler? Oder hast du jetzt etwa kalte Füße bekommen mit mir?
Ja, ich bitte dich, Ingo, los geht's.
Da sind wir wieder am Holzentor.
Ja, sag mal, Ingo, hast du eigentlich noch eine Ahnung, warum die Türme hier so schief stehen? Ich kann dir da auch gerne mal eine kleine Denkstütze geben.
Aber hallo, also Maike, wenn du mir eine Denkstütze gibst, dann heißt das ja wohl, dass ich hier der Professor bin, der es aufklären darf. Ja. Und ich sag da nur, Folge 43 und damit ist alles gesagt, oder?
Ja, hast du recht.
Mann, gewaltiger Platz. Wir sind angekommen am Rathaus.
Genau.
Ich denke, Maike, wir werden beobachtet, oder? Was meinst du denn hier? Hinten rechts?
Das kann gut sein. Da kommt jemand auf uns zu.
Da Hallo. Sind die beiden, auf die ich gewartet habe.
Na, hoffentlich.
Hallo. Hallo.
Herzlich willkommen in Lübeck.
Ja,
hat
Mensch.
Das super geklappt mit euch.
Super Begrüßung. Hallo.
Danke, danke. Wen dürfen wir denn jetzt an unserer Seite haben?
Ich bin Burkhard Schöß, Stadtführer hier in Lübeck und ich freue mich sehr, euch heute Lübeck von innen heraus zu zeigen. Ihr wart ja schon mal in Lübeck, seid mit dem E-Boot um Lübeck herumgefahren.
Ja.
Das ist die eine Sicht der Dinge. Die andere Sicht der Dinge ist einfach mal mitten durchzugehen.
Ja, würde ich sagen, legen wir los, oder?
Ja, also der gesamte Bereich zu meiner Rechten ist das Rathaus. Und dieses Rathaus ist tatsächlich in 300 Jahren entstanden. Es wurde immer wieder angebaut.
Das waren ja mehrere Generationen, die das Rathaus gebaut haben.
Ja, definitiv. Und zunächst hatte man dort so drei Häuser ganz schmucklos im Nordbereich. Dann hat man diese Wand davor gesetzt, weil für die Königin der Hanse waren drei Häuser nicht repräsentativ genug. Nicht? Und ihr seht auch diese Löcher, die dort eingebaut sind. Das sind Wind- bzw. Sturmlöcher. Stellt euch vor, ihr habt eine Mauer und Jahrzehnte, Jahrhunderte drückt Wind auf diese Mauer. Und diese Windlast wird durch diese Löcher abgefangen und dadurch wird verhindert, dass die Mauer beschädigt wird, nach hinten fällt.
Also ich habe sowas noch nie gesehen, Maike, ganz ehrlich.
Gesehen habe ich es schon, aber es ist das erste Mal, dass ich wirklich jetzt auch gehört habe, wofür die überhaupt da sind. Also danke dafür, interessant.
Ja, hier in diesem Rathaus fanden tatsächlich die meisten Hansetage statt. Die Hanse, das war ja so ein Verbund von mehr als 200 Städten und man kam natürlich zu Sitzungen zusammen. Und die erste fand 1356 hier statt, die letzte 1669 und dann wurden hier Beschlüsse gefasst. Und wenn man gegen diese Beschlüsse verstieß, die man mit unterschrieben hat, dann wurde man verhanzt. Dann wurde man aus der Hanse ausgeschlossen. Das heißt, es trieb keinen Handel mehr mit einem. Die Waren waren nicht mehr gesichert. Das musste man sich schon sehr, sehr gut überlegen, ob man gegen diese gemeinsamen Beschlüsse, diesen Rezesse, dann verstieß.
Ein Vergnügen ist es jetzt für uns, wenn wir starten.
Ja, auf geht's.
So, und wir sind jetzt hier direkt, kann man sagen, im Stadtzentrum und gehen jetzt wohin?
Ja, jetzt machen wir uns auf den Weg ins Gründungsviertel. Das Gründungsviertel ist der älteste Bereich Lübecks, liegt direkt am Hafen. Und dort haben dann die Kaufleute die ersten Häuser errichtet, weil sie aufgrund der Hafennähe dann natürlich kurze Wege hatten.
Wir haben ja vorhin die Hanse schon mal kurz angesprochen. Mhm. In dem Zusammenhang, was zeichnet denn so einen echten Hanseaten aus?
Naja, Hanseat ist ein vielschichtiger Begriff. Natürlich ist ein Hanseat der Bewohner einer Hansestadt. Aber in Lübeck hat das Thema Hanseat noch eine weitere Bedeutung.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir sind hier an der Mengstraße und hier haben wir das wunderbare Schabbelhaus.
Ach, hier gegenüber, ja?
Ja, ganz genau. Und der Herr Schabbel, das war ein Bäcker, der Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Lübeck gewirkt hat. Und er hat ein wunderbares Gebäck entwickelt, nämlich den Hanseaten. Das sind zwei Mürbeteigscheiben, in der Mitte Konfitüre und obendrauf eine Glasur, weiß und rot. Und weiß und rot, das sind die Farben der Hanse. Mhm. Und deshalb Hanseart. Damit hat er ein Vermögen gemacht, der gute Mann.
Und die schmecken auch ausgezeichnet, Ingo. Die kriegst du natürlich an der Küste überall. Also so einen Hanseaten, den gönnt man sich immer mal so am Feierabend. Muss ich mal bestätigen.
Schon eine ganz, ganz leckere Geschichte. Also die kann man sich wirklich mal gönnen.
Und ich habe noch nicht in so einen Hanseaten reingebissen.
Das ist ein Skandal, Ingo. Ich bringe dir mal einen mit, wenn ich dich mal wieder aus Rostock besuche.
Na, hoffentlich. Ne? Ich merke mir das.
Eine echte Unterlassungssünde.
So, jetzt waren wir in der Mengstraße. Wo geht's jetzt für uns hin?
Jetzt geht's weiter Richtung Norden. Das Ziel verrate ich noch nicht.
Er macht's aber spannend.
Ja, ich mag das ja.
Ja, ich auch.
Jetzt sind wir hier in der Böttcherstraße, gehen weiter Richtung Norden. Und jetzt könnte man mal die Frage stellen, wer waren denn eigentlich so die Böttcher?
Na, ich bin gespannt, ob Maike da eine Antwort weiß.
Tatsächlich weiß ich das.
Wirklich?
Ja, die Böttcher waren früher Fassbinder. Richtig?
Ja, ganz genau, denn die Fässer, das waren die Container des Mittelalters. Es wurde alles in Fässern transportiert. Und natürlich hat man häufig auch sehr, sehr empfindliche Ware transportiert. Und wie hat man es geschafft, dass die unbeschadet den Empfängerort im Grunde genommen erreicht hat? Ganz einfach, man hat Butter geschmolzen und die Ware dort hineingepackt. Ging natürlich nicht im Hochsommer, klar.
Die Butter war in den Fässern?
Die Butter war in den Fässern und dort hat man die empfindliche Ware dann mit eingelagert. Und wenn man dann am Empfängerort ankam und man hat das Ganze warm gemacht und die Ware war unbeschadet angekommen, dann war alles in Butter.
So ergibt es alles Sinn. Also ja. Wir lernen hier heute ein Sprichwort nach dem anderen.
Ja, schon witzig. Alles in Butter. Das ist bei mir so oft so, dass alles in Butter ist. Manchmal habe ich auch zu viel Butter drauf. Ich habe auch eine butterfarbene Jacke heute an.
Ja, stimmt, hast recht. Dieses butterige Gelb steht dir gut.
Aber Butterfahrten, die gibt es heute nicht mehr, ne? Wir bewegen uns weiter in den nördlichen Stadtbereich und kommen jetzt ins Seefahrerviertel.
Genau das Richtige für mich.
Ja, das Viertel der feinreichen Leute, das Gründungsviertel, wo die reichen Kaufleute waren, das lassen wir, wie gesagt, hinter uns. Und jetzt können wir mal Ingos Wünschen folgen und dahin gehen, wo er es gerne mag.
Ja, also, wie heißt die Straße? Große Kiesau, ja? Ja, ja, steht dran, guck.
Ganz nach deinem Geschmack. Guck mal, hier wird es jetzt auch schon ein bisschen, ich sag mal, urbaner, also im Gegensatz zu den anderen Straßen.
Ja, doch, das gefällt mir.
Ja, ich weiß, ich merke das schon. Fühlt sich gleich ganz wohl hier, ne?
Ja, es ist ja nur wirklich klein und hügelig, wie der Däne zu sagen pflegt. Wenn ihr euch mal die Größe der Häuser anschaut, dann unterscheidet sich natürlich ganz, ganz deutlich von den Kaufmannshäusern in der Mengstraße.
Ja, etwas schlichter, ne?
Deutlich schlichter, ja.
Hügelig heißt ja auch gemütlich und ich finde, so ein bisschen gemütlich ist es doch hier, oder?
Mhm. Richtig. Also eine gewisse Gemütlichkeit strahlt das Ganze aus und die Leute leben und wohnen gerne hier. Hier stehen wir vor dem Kreuzgang. Dort gehen wir auch gleich hinein.
Das klingt gefährlich.
Ist es aber nicht. Ist es nicht. Wir müssen uns zwar bücken, um uns nicht den Kopf zu stoßen, aber ihr werdet gleich sehen, welche Welt sich dort hinter dieser Pforte auftut.
Ich bin gespannt.
Lübeck war im Mittelalter nach Köln tatsächlich die zweitgrößte Stadt Deutschlands. Sie entwickelte sich zur reichsten und mächtigsten Stadt im Norden Europas mit 25.000 Einwohnern. Man war nicht umsonst Königin der Hanse. Aber diese 25.000 Menschen mussten alle auf der Altstadtinsel leben, innerhalb der Stadtmauern. Und das heißt, man musste im Grunde genommen jeden Quadratzentimeter zu Bauland machen.
Aha.
Und dann hatte man so Karrees geschaffen und die baute man wie folgt. Nämlich auf die Ecken kamen zunächst die Bäckereien, die Backhäuser. Warum kamen die auf die Ecken?
Weil dann man von zwei Seiten in den Bäcker, ich weiß es nicht.
Also von zwei Seiten ist schon richtig, man kann von zwei Seiten löschen, weil von so einem Gebäude geht natürlich erhöhte Brandgefahr aus.
Aha.
Dann sind die Vorderfronten irgendwann geschlossen und man hat Binnenhöfe geschaffen. Und es kommen immer mehr Menschen.
Und was sehen wir jetzt hier, wenn wir durch den Kreuzgang gehen?
Dann sehen wir so einen Binnenhof, denn diese Binnenhöfe mussten nachher auch für die Bebauung herangezogen werden. Das heißt, man hat die Vorderhäuser durchgebrochen und nach hinten gebaut.
Okay, hast du einen Schlüssel dafür?
Nein, aber ich weiß, wie man das Tor öffnen kann.
Na los.
Siehst du?
Kann man noch was lernen.
Ja, Kopf einziehen, Maike? Nee. Aber ich, ja. Und das ist.
Komme ich auch hier ungebückt durch.
Ja, es ist schon etwas mystisch, muss ich sagen.
Diese Gänge, die sind bis in die 1970er Jahre hinein völlig vernachlässigt worden. Selbst die Lübecker Politiker sprachen von menschenunwürdigen Wohnverhältnissen. Und dann, keiner weiß, wie sowas passiert, junge Menschen entdecken die Altstadt für sich, haben das Ganze restauriert und heute ist es mit begehrteste Wohnlage, die wir haben.
Hügelig ist es hier auf jeden Fall, auch wenn es halt sehr, sehr eng und klein ist, aber es ist sehr, sehr familiär.
Stimmt, also familiär ist genau das richtige Wort. Wahrscheinlich weiß hier auch jeder, was der andere zum Armbrot hat. Und dadurch, dass es so ausgebaut ist hier auf dem Hof, ist es auch wirklich angenehm und schön.
Es ist eine im Grunde genommen andere Welt, wenn man so will, nicht? Aber tatsächlich im Mittelalter war es das arme Leutewohnen. Das waren Soldaten des Stadtmilitärs, Matrosen, Witwen, die sich noch ein schmales Einkommen leisten konnten. Und wenn man viel Glück hatte, dann hatte man in dieser Ganganlage auch noch ein sogenanntes heimliches Gemach. Was war das heimliche Gemach? Maike, was meinst du?
Das heimliche Gemach, war das sowas wie so ein Zimmer, wo man dann mal heimlich drin übernachten konnte?
Nein, es war das Plumpsklo für alle. Und wenn man so etwas nicht hatte, dann hatte man einen Goldeimer. Da hat man sein Geschäft des Nachts hinein verrichtet und am nächsten Tag hat man es in die Abwässergräben oder in die Straße gegossen. Da war man nicht genierlich.
Aber das ist heute ganz anders, ne?
Natürlich ist das heute ganz anders, aber damals muss das gestunken haben tatsächlich ohne Ende. Und die reichen Lübecker Kaufleute, die sich schon sehr, sehr wertige Schuhwerk leisten konnten, die haben sich sogenannte Trippen unter die Schuhe geschnallt, so Holzabsätze, damit man durch die Straßen gehen konnte, ohne dass Urin oder Kot die Schuhe beschädigten.
Na, wie nobel.
Ja, ich würde sagen, das ist eher Selbstschutz, nicht?
Na, Ingo, du meintest ja, du würdest dich hier sehr wohl fühlen.
Ja, schon. Aber ich denke, bei dem Platz müsste mein Surfbrett wohl eher draußen bleiben. Ja, und surfen? Wohin geht's denn jetzt?
Wir kommen jetzt zu einem Gebäude bzw. zu einer Institution, die in diesem Jahr gerade 10-jähriges Jubiläum gefeiert hat, nämlich das Europäische Hanse-Museum.
Ja.
Das passt natürlich, ne?
Absolut.
Ja. Ja, ich mache jetzt hier ein kleines Break und übergebe euch an Sören Affelt, den Leiter Kommunikation im Hanse-Museum.
Okay.
Okay. Ja. Wir sehen uns ja nachher wieder.
Bis später.
Bis später.
Die Tür öffnet sich.
Ja, hallo, ich bin Sören. Herzlich willkommen im Europäischen Hanse-Museum. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sind jetzt schon im Raum Lübeck und gucken uns die erste Inszenierung genauer an.
Das sieht ja aus wie eine riesige Baustelle.
Ja, wir machen eine Zeitreise ins Mittelalter, in die Hansezeit. Wir sind jetzt um 1226 und da gibt es in ganz Europa einen Städteboom. Also es gibt einen Bevölkerungszuwachs und in vielen Städten muss viel gebaut werden. Und das sieht man hier jetzt genau.
Was wird denn hier gebaut?
Naja, eigentlich die ganze Stadt. Die Hansestädte werden im 13. Jahrhundert ausgebaut. Und die sind ja sehr reich, man kann also sagen, die sind steinreich und die bauen dann auch alles eben in Backstein. Da kommt das tatsächlich her.
Wieder ein Sprichwort, was sich hier heute auflöst, also Wahnsinn.
Aber im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Genau. Und hier sehen wir jetzt so ein bisschen angedeutet die Stadtmauer. Es wird aber zeitgleich an der Marienkirche gebaut. Man taucht so ein in die Lebenswirklichkeit damals und sieht einfach die Details und nimmt dadurch ganz viel mit.
Wie sagt man so schön, ist ein Hingucker.
Ja, es ist tatsächlich ein sehr besonderes Museum. Ne? Durch diese Inszenierungen taucht man wirklich in die Geschichte ein. Und die sind auch sehr gut recherchiert. Also wir zeigen nur Dinge, die wir anhand von Quellen auch belegen können. Und das Erlebnis ist halt, man geht hier durch und hat dann ein Bild im Kopf, wie eine mittelalterliche Baustelle ausgesehen hat. Und wenn man das nächste Mal irgendwie darauf stößt, dann ist dieses Bild natürlich sehr, sehr wirkmächtig. Wirkmächtiger, als wenn man einen Text gelesen hätte.
Du hast ja gerade gesagt, wir sind in der Hansezeit hier angekommen. Ja, was ist denn eigentlich die Hanse?
Ja, gute Frage. Die Hanse ist ein historisches Phänomen, das sich über viele Jahrhunderte erstreckt und dadurch eben auch sehr verändert. Am Anfang sind es Gruppen von Kaufleuten. Da gibt es nicht eine Hanse, sondern viele Hansen. Und diese Kaufleute betreiben Fernhandel. Und das Wichtige dabei ist, dass die einen Eid schwören. Die haben keinen Vertrag, die haben kein Siegel, die schreiben nichts auf, sondern die schwören einen Eid, dass sie als Gruppe gemeinsam unterwegs sind und Handel treiben. Und das andere ist, dass sie vor Ort immer Privilegien, also Sonderrechte für sich erhandeln bei Fürsten in Städten. Und später ist es so, dass es ein Netzwerk von Städten ist, die dann ganz ähnlich das machen.
Und welche Städte gehören dazu? Man kennt natürlich so einige hier auch in Mecklenburg-Vorpommern, sowohl in Richtung Osten als auch in Westen.
Ein Kernpunkt sind die Städte um Lübeck rum, Rostock, Wismar, Hamburg. Davon geht es aus. Dann gibt es aber auch in Westfalen viele Hansestädte. Köln ist auch eine Hansestadt. Dann geht es hoch bis ins Baltikum, Danzig, Tallinn, Riga. In den Niederlanden zieht sich das tatsächlich von der Nordsee bis in den Ostseeraum weit. Und ja, es verbreitet sich also im ganzen nördlichen Europa.
Und welchen Vorteil hatte jetzt eine solche Hanse?
Naja, einmal, wenn ich unterwegs bin, tatsächlich selber, dann schützt man das auch, wenn Gefahr kommt, ne? Und das andere ist, ich bin als Handelspartner attraktiver, ne? Wenn ich mit mehreren Leuten komme, kann ich mehr Waren abnehmen, mehr Waren umsetzen und das ist dann für den Handel attraktiver.
Und was wurde denn da jetzt genau gehandelt?
Wichtige Handelswaren sind Fische, also Hering eingesalzen, Stockfisch. Textilien ist für die Hanse-Kaufleute eine ganz wichtige Warengruppe. Wachs, Honig, Holz, Getreide, Wein, das sind so die großen Güter. Dann in unseren Raum hineingehandelt werden auch Gewürze. In Novgorod zum Beispiel, das östlichste Kontor, ist an die Seidenstraße angeschlossen, an die nördlichen Ausläufer. Das heißt, da kriegt man ganz exotische Waren. Weites Spektrum tatsächlich.
Was war so das Beliebteste oder das, was jetzt am meisten Umsatz, sag ich mal, eingebracht hat?
Am meisten Umsatz haben sie tatsächlich mit den Textilien gemacht. Also sehr hochwertige Wollstoffe, die größtenteils in England und Flandern hergestellt worden sind. Und die werden dann über ganz Europa gehandelt.
Das heißt, Textilien waren auch das teuerste Handelsgut?
Nein, das teuerste sind tatsächlich die Gewürze.
Ah ja.
Ist ja fast wie heute.
Genau.
Nee, nicht mehr. Ich finde das tatsächlich immer super spannend, wenn ich Pfeffer kaufe und dann habe ich 100 Gramm für einen Euro. Früher ist das in Gold aufgewogen worden.
Also, in Gold?
Ja, krass, ne? Also das ist wirklich ein wahnsinniger Unterschied.
Aber mal ganz ehrlich, Maike, möchtest du eigentlich hier im Mittelalter gelebt haben? Also so ganz ohne Strom, Zentralheizung oder ohne Smartphone?
Also ohne Smartphone, ich glaube, das wäre mal ganz spannend. So kein WhatsApp, so keine Updates. Kein Internet, also nur mal so ein bisschen Kerzenschein und vielleicht ein paar Ratten zwischendurch.
Keine Ärzte finde ich immer besonders bedenkenswert. Ja. Apropos Ärzte, wir haben ja auch einen Raum zur Pest und vielleicht gehen wir da gerade mal hin.
Oh, klingt auch spannend.
Auch immer ein Thema im Mittelalter, ne?
Mhm. So, oh, ich sehe schon, die Pest in Europa.
Ändert sich gleich die Stimmung, so ganz düster, ne?
Ja, was hat's denn damit auf sich?
Naja, die Pest war tatsächlich eine Zäsur. Die ändert alles in Europa, weil im Laufe von mehreren Jahrzehnten fast ein Drittel der Bevölkerung stirbt in der Zeit. Heute denkt man, dass es nicht nur an der Pest liegt, sondern auch an schlechter Ernährung und an anderen Krankheiten. Aber trotzdem ist das ein ganz großer Einschnitt für die gesamte Bevölkerung und für die Wirtschaftsgeschichte, also für alles, was da passiert. Man sieht hier, dass der Schlüssel außen am Haus steckt. Und das heißt, wenn man wusste, da ist die Pest in dem Haus, dann sind die Leute eingeschlossen worden, damit sie nicht andere anstecken können.
Wir gehen lieber schnell weiter.
Ja, das ist besser.
Ja, das Museum erstreckt sich über mehrere Etagen.
Wir haben noch das Kloster angeschlossen, das ist dann noch weiter oben. Insofern, ja, wir haben mehrere Etagen.
Jetzt kommen wir hier hoch und sind umgeben von einer riesigen Projektion. Wo sind wir denn jetzt hier?
Wir sind jetzt im Abschlussraum der Ausstellung. Und wir wollen natürlich nicht nur das Highlight am Anfang der Ausstellung haben, sondern auch ein Highlight am Ende der Ausstellung. Und deshalb haben wir uns für so eine 360-Grad-Videoprojektion entschlossen, wo man ganz viel zu entdecken hat, wo man sich auch in Ruhe hinsetzen kann und das genießen kann, sich das anzuschauen.
Was sehen wir denn jetzt hier?
Wir sehen, ein bisschen künstlerisch aufgearbeitet, eine Zusammenfassung von der Ausstellung. Also was ist Hanse eigentlich? Was ist da passiert? Die verschiedenen Kontorsorte sehen wir nochmal, Handel im Mittelalter. Und wir sehen aber auch, was Handel heute eigentlich ist und was das vielleicht auch miteinander zu tun hat. Und die abschließende Frage ist, was hat Hanse mit mir zu tun?
Jetzt sieht man natürlich einige Städte hier. Und was waren denn so die größten Unterschiede zwischen diesen ganzen Hansestädten?
Also einmal gibt es tatsächlich Spezialisierung auf Waren. In Hamburg zum Beispiel wird das Brauhaus der Hanse genannt. Also da war immer Bier auch eine Ware. Und dann haben die Städte auch unterschiedliche Möglichkeiten. Lübeck zum Beispiel war reichsfrei, das heißt nur dem Kaiser unterstellt. Städte wie Rostock oder Hamburg, die hatten Stadtherren. Hamburg später nicht mehr, aber am Anfang. Und das ist zum Beispiel ein ganz großer Unterschied.
Es ist mal schon interessant zu sehen, dass jede Stadt so auch ihre eigene Besonderheit dann auch irgendwie hatte, ne?
Ich habe auch gelesen, dass die Sprache hier ihre Spuren hinterlassen hat, auch in Lübeck. Also klar, Handelssprache der Kaufleute war wohl Mittelniederdeutsch, also heute Platt.
Genau, aus dem Mittelniederdeutsch entwickelt sich das Plattdeutsch, das heute ja in großen Teilen Norddeutschlands auch gesprochen oder verstanden wird. Und viele Schulen geben sich ja auch Mühe, das noch zu lehren. Aber wir könnten ja mal testen, wie gut ihr das eigentlich versteht.
Oh Gott, also ich kann minimal Platt. Und du, Maike?
Also so, man bekommt es natürlich so durch Großeltern und ich bin ja in der Gegend groß geworden, wo das tatsächlich noch gesprochen wird, ne? Und jetzt auch immer größer wird. Mal gucken.
Und ich kenn's durch meine Großeltern, zumindest etwas. Ich bin gespannt. An welche Begriffe oder an welche Wörter hast du gedacht?
Also ich habe, was ist denn Bangbüchs? Habt ihr eine Idee?
Also Bang, also Büchs wüsste ich, heißt Hose. Ja, Hose,
bangen,
oder?
Bangen, so um etwas bangen.
Ich hab eine Hose, die, weiß ich
die
nicht.
Die zu klein ist.
Die zu klein. Maike, guck mich doch mal an. Noch ist die hier? Zu klein?
Nein, die passt ausgezeichnet. Aber was heißt das denn jetzt?
Das ist ein Angsthase.
Ach so, Bangenbüchse, Angst.
Bangen. Ja, kann man kombinieren, ne?
Ja, stimmt.
Kleiner okay.
Schuss. Und Lämmerhüppen, habt ihr eine Idee, was Lämmerhüppen sein könnte?
Klingt sehr eigenartig. Also mit Tieren hat es wohl nichts zu tun, oder?
Das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Also das hat was mit Tanzen zu tun. Also wenn man so zum Tanz geht, Lämmer, so die jungen Leute, die dann irgendwie so ein bisschen schütteln und tanzen gehen.
Ah, okay.
Heutzutage würde man wahrscheinlich Disco sagen, aber...
Genau, eher ein modernes Wort, also Diskothek kann man das nennen. Jawohl, sehr gut.
Also Prüfung bestanden?
Ja, ja, ja. Ihr gewinnt eine Freikarte.
Super, sehr schön.
Das ist schön. Danke, danke.
Wir haben ja nicht nur diese unglaublich tolle, wunderschöne Ausstellung, sondern wir haben auch noch ein sehr, sehr schönes Außengelände. Und ein Highlight für Lübeck ist tatsächlich unsere Dachterrasse mit einem ganz tollen Blick über die Trave. Wollen wir uns das noch angucken?
Ja, sehr unbedingt. Gerne.
Sehr schön, dann kommt mit.
Und schon wieder geht es eine Treppe hoch zum Außengelände.
Genau. Wir haben aber auch einen Fahrstuhl.
Den brauchen wir doch nicht.
Nein, Ingo, wir gehen zu Fuß, wie immer.
Klar.
Wow. Das ist aber schön. Oh, das ist ein Ausblick.
Was für eine Perspektive. Wenn jetzt noch die Sonne scheinen würde, das wäre perfekt.
Ja, tut mir leid. Was ich aber empfehlen kann, es gibt hier wirklich unfassbar schöne Sonnenuntergänge.
Ingo, dafür bin ich immer zu haben. Dann kommen wir doch nachher, bevor wir zurückfahren, nochmal vorbei. Und dann gucken wir mal, ob wir einen so einen schönen Sonnenuntergang mal erhaschen können. Das sieht echt toll aus hier mit Blick auf das Wasser, ne?
Mhm. Was können wir denn alles entdecken jetzt hier?
Naja, einmal sieht man die Trave runter, dann da geht's Richtung Ostsee, da so das Tor zur Welt. Dann haben wir die alten Schuppen, wo die Waren eingelagert worden sind, dann in der frühen Neuzeit, Industrialisierungszeit. Und vor allen Dingen natürlich haben wir drüben die Lisa von Lübeck. Das ist ein Nachbau eines historischen Schiffes. Das ist jetzt keine Kogge, sondern ein Krawel, heißt der Schiffstyp.
Der Unterschied zu einer Kogge, worin besteht er?
Der offensichtlichste ist tatsächlich, dass eine Kogge immer nur einen Mast hat. Und hier sieht man jetzt, die Lisa von Lübeck hat drei Masten.
Na, stell dir mal vor, Maike, du wärst da ganz oben auf diesem...
Krähenkorb.
Krähenkorb?
Ja, da gehöre ich hin, auf den Krähenkorb.
Genau, also nein, natürlich nicht. Das ist schon eine entsprechende Höhe, da muss man schon seefest sein. Hä?
Da muss man nicht nur seefest, sondern auch höhenfest sein und es schwankt und kein schöner Platz.
Genau das Richtige für dich.
Absolut, also da würden mich keine 10 Krähen raufkriegen.
Also dieser Ausblick ist ein, wie sagt man so schön, Must-Have, ne?
Ja, absolut, für Lübeck unbedingt. Aber vorher ins Museum gehen.
Ja, genau.
Nach diesem wirklich schnellen Durchritt durchs Museum, nächstes Mal kommt ihr und bringt mehr Zeit mit, genießt ihr vielleicht jetzt noch ein bisschen den schönen Ausblick und ich übergebe wieder an den Stadtführer Burkhard Schüss.
Dankeschön.
Super, vielen Dank, das war wirklich sehr interessant.
Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid genauso geflasht vom Hanse-Museum wie ich auch immer. Es ist schon wirklich eine tolle Location, wie es so schön heißt und man nimmt unglaublich viel mit.
Ja.
Wir sind geflasht.
Definitiv.
Ja, hier stehen wir in der Straße Engelswisch und von der Straße Engelswisch geht die Petersilienstraße ab.
Oh, ich mag Petersilie.
Ja, aber so viel wächst da gar nicht, sehe ich. Keine Töpfe.
Naja, man muss sich das eher sinnbildlich vorstellen. Wir sind hier ja im Seefahrerviertel. Und wenn die Matrosen nach langer entbehrungsreicher Fahrt nach Lübeck zurückkamen, dann hatten sie natürlich auch Lendenpein.
Sind wir jetzt noch jugendfrei? Ja, ne?
Ja, natürlich.
Natürlich wollten die dann auch sich dem weiblichen Geschlecht wieder nähern. Sie haben ja die ganze Zeit dann eben auch ohne Frauen auskommen müssen. Aber was hat das eigentlich mit Petersilie zu tun?
Ja. Frage ich mich gerade.
Genau.
Petersilie galt im Mittelalter als Aphrodisiakum. Es war das Viagra des Mittelalters, wurde scherzhaft auch Stehgemüse oder Geilwurz genannt.
Ja, wirklich?
Ja.
Ja, ich esse gerne Petersilie, habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber dass es so eine Wirkung hat, das habe ich jetzt nicht angenommen.
Nee, kommt doch in jede Kartoffelsuppe.
Oh, Maike, guck mal, das Holzentor in Form von Marzipan. Ich sehe Marzipanbrote, Marzipankugeln, Schichtmarzipan. Also eine ganze Menge hier. Ne?
Ja, na, wir sind hier jetzt auch beim Lübecker Marzipanmest. Das war ja klar, dass du da nicht dran vorbeigehen kannst, ohne mal reinzuluschern, ne?
Die Marzipane von Niederegger und Mest sind die bekanntesten Marzipane hier in Lübeck. Daran kann man eigentlich kaum vorbeilaufen.
Wie wir ja gesehen haben jetzt, ne?
Ja. Hier sind wir jetzt in der Hückstraße und unsere Wege trennen sich hier. Ihr habt jetzt einen nächsten Punkt, ihr werdet jetzt stimmlich gefordert. Ihr geht nämlich ins Theater Kombinale zur Gröhlgruppe. Nicht Girlgruppe, sondern Gröhlgruppe, ja?
Also grölen können wir.
Das denke ich auch. Deswegen sollten wir, hat doch die Postkarte gesagt, unsere Stimmbänder ölen.
Aha, da ist was dran. Natürlich, natürlich, ja.
Ölen zum Grölen.
Das schaffen wir, oder?
Ich denke schon.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Burkhard. Das war sehr informativ. Wir haben sehr, sehr viel gelernt, gelacht richtig viel mit dir. Das hat uns großen Spaß gemacht.
Und wir haben vor allem noch nie so viele gute Sprüche am laufenden Band gehört wie von dir.
Wunderbar, dann ende ich auch mit einem Spruch, denn ich mache es jetzt mathematisch. Ich subtrahiere, ich ziehe ab.
Tschüss.
Tschüss.
Oh, stopp, Ingo.
Ja?
Nicht vorbeilaufen, guck mal hier oben.
Ah, genau.
Schild Kombinale Theater. Also
einfach mal links durch. Hallo, sind wir hier richtig im Theater Kombinale? Oh, wir werden ja erwartet durch ein Kommando hier. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hi,
mein Name ist
Ingo.
Ich bin Sigi.
Hi, Sigi.
Hallo, freut mich.
Kommt hier einfach mal rein und guck mal.
Wir machen die Proben gerne mal mit. Also als Begleitung natürlich nur.
Bist du ja stimmlich auf der Höhe?
Ich? Nee.
Würde ich doch sagen, machen wir gleich mal so ein kleines Einsingen vielleicht?
Also wir gucken gerne zu.
Nee, ihr singt mit.
Das habe ich mir ja schon fast gedacht bei der Gröhlgruppe, dass wir da mitgröhlen sollen, oder?
Also grölen, das packe ich vielleicht noch, aber singen ist eine andere Sache,
ja,
ne?
Freudvolles Grölen. Das geht nicht um schön singen, sondern um freudvolles Singen.
Schön, euch zu sehen.
Ja, freut uns auch, Mensch. Also so eine tolle Begrüßung. Also ihr seid jetzt die Gröhlgruppe hier, ja?
Eigentlich seid ihr die Gröhlgruppe.
Wir sind die Gröhlgruppe?
Also, wir sind ja nur die Einheizer und das Publikum, das dazukommt, das ist die Gröhlgruppe.
Warum treffen wir denn eine Gröhlgruppe im Theater? Was hat denn es damit auf sich?
2011 hatten wir eine Theaternacht hier. Da bringen eigentlich alle Theater was auf die Bühne in Ausschnitten, was dann in der Spielzeit so läuft. Und wir versuchen immer uns was Neues auszudenken und da haben wir dann gesagt, wir machen mal so ein Mitsing-Format. Und als ich noch studiert habe, hatte ich einen Chor, der hieß Gröhlgruppe. Seitdem heißt das Gröhlgruppe. Wir wollten es eigentlich nur einmal machen, 2011, und seitdem ist es hier der absolute Hit. Die Leute kommen und rennen uns die Bude ein, wenn wir dieses Mitsinger-Event machen. Es funktioniert so, dass wir Jens als Musiker haben und noch einen Schlagzeuger und wir haben die Texte, die macht Migo, unser Techniker, über eine PowerPoint und dann singen wir mit den Leuten zusammen.
Und das klingt dann ungefähr so. Heißt, es gibt bestimmte Tage, an denen das stattfindet. Ich komme hier rein in diesen Theatersaal und dann wird hier einfach gemeinschaftlich gesungen, bis sich die Balken biegen hier oben.
Genau. Einmal im Jahr machen wir eine Großveranstaltung dann auch in der Freilichtbühne hier in Lübeck. Dann sind das bis zu 2000 Mitgröhler, also ein Riesenchor. Hier, das sind so 130 Plätze, aber auch das hört sich schon richtig gut an. Und die Stimmung ist meist richtig ausgelassen und fröhlich.
Also so wie ihr?
Ja, natürlich. Wir geben da ein bisschen vor. Also ich habe ja gerade gesagt, wir sind die Einheizer. Und manche kommen hier hin und sagen, ach nee, also singen, das ist nicht meins. Aber die gehen immer mit einem ganz anderen Gefühl dann wieder raus.
Also singen, das ist nicht meins, Maike.
Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich singen kann, aber ich liebe es zu singen, weil ich finde, singen ist wirklich so ein, wenn man schlecht drauf ist und oder generell, das Das befreit einfach.
Das ist es. Das darfst du hier. Genau, das darfst du hier. Ich kann nicht wirklich singen. Hier tue ich's.
Ja. Und ich bin wirklich ein Sänger, aber nur immer zu Hause in der Badewanne. Weil da kann ich den Schaum so richtig schön zur Seite pusten und das klingt, als wenn ich zumindest eine halbe Arie schmetter.
Ja, bei mir ist so in der Küche, so beim Kochen, da mache ich immer richtig schön laut, sodass man es auch nicht hört und das Brutzeln das auch so ein bisschen überdeckt.
Es sind die Badewannensänger, die Lagerfeuerpoeten, die sollen zu uns kommen.
Das heißt, wir sind hier genau richtig?
Ihr kriegt das hin.
Woher weiß ich, wann das jetzt stattfindet bei euch und wie kann ich da mitmachen? Weil die Plätze sind ja begrenzt.
Es findet einmal im Monat statt, das steht in unserem Programm. Und man muss dann eine Karte erwerben.
An welchem Wochentag?
Immer an einem Sonntag und zwar immer um 18 Uhr. Wir bereiten dann einen Stimmzettel vor, sodass die Zuschauerinnen auch auswählen können.
Also aus dem Bereich Pop, Klassik oder was bietet ihr an?
Ja, angeboten werden Popsongs in deutscher und englischer Sprache, von den 60er, 70er, 80er angefangen bis heute sozusagen. Und wir suchen natürlich Songs aus, die irgendwie gängig sind und wo wir das Gefühl haben, das mögen die Leute. Und wir haben natürlich auch schon viel Erfahrung gesammelt und wissen auch schon, was die Leute mögen und fügen dann immer mal wieder neue Songs ein und testen die aus.
Was habt ihr denn mit uns bloß vor?
Wir proben für unser Weihnachtsprogramm. Wir machen ein Open-Air-Singen auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt. Wir haben zwei Weihnachtslieder zur Auswahl. Einmal Santa Claus is Coming to Town und einmal Driving Home for Christmas. Also wählt ihr.
Also Weihnachtslieder sind ja immer gut, aber Santa Claus is Coming to Town, der geht doch immer, oder?
Ja, geht immer und wir schaffen diesen Song garantiert ohne Tonleiter, aber dafür mit Herz. Okay.
Und den kennt man auch so.
Oh, geht's schon los?
Okay. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town.
Woohoo! Für Kaltstart, oder?
Haben wir jetzt die Lizenz, um mitgrölen zu können?
Auf alle Fälle. Immer wieder. Gerne gesehene Gäste.
Also wir haben uns ja wirklich durchgeschlängelt. Hätten wir ja nie gepackt ohne euch, ganz ehrlich.
Ja, man konnte sich da immer so ein bisschen den Einsatz verpassen und dann mal zu früh gesungen. Das war ganz gut, dass ihr dabei wart.
Ja, ja, vor allem, ich habe ja selber meine schiefen Töne gehört, ja.
Aber das ist halt das Gute. Man fühlt sich ja wohl. Wenn man in so einer großen Gruppe einfach ist und einfach lossingt und es muss sich nicht gut anhören, dann macht das doch umso mehr Spaß, oder?
Ja, und in der Gruppe hört es sich einfach immer gut an. Hinterher geht es einem immer besser.
Das ist ja auch belegt, medizinisch, dass Singen gute Laune macht.
Ihr seid ja auch eine Theatergruppe. Macht ihr jetzt nur dieses Singen oder spielt ihr auch? Und also so Theaterstücke?
Wir sind ein freies Theater, genau. Also wir sind alle irgendwie Schauspieler oder Regisseure oder Dramaturgen. Und hier an diesem Ort wird seit fast 40 Jahren jetzt freies Theater hier in Lübeck gemacht. Hier werden selbstgeschriebene, selbstverfasste, aber auch Stücke der Gegenwartsliteratur auf die Bühne gebracht.
Das ist unser Kerngeschäft, kann man sagen. Also wir haben ein sehr großes Stammpublikum und diese interaktiven Formate wie die Gröhl-Gruppe sind eigentlich so Sachen, die wir eben einmal im Monat anbieten, die zu unserem Profil gehören, aber unser Kerngeschäft ist schon Schauspiel.
Das hört sich nach einem 24/7-Job an. Also insgesamt mit allen Tätigkeiten, die ihr so macht, kann es sein?
Ja, das ist es auf alle Fälle. Also wir sind eben auch ein kleines Team. Wir sind 5 Festangestellte, die im künstlerischen Bereich arbeiten. Entsprechend machen alle alles.
Jetzt ist ja die Weihnachtszeit. Habt ihr da auch was Besonderes geplant? Wir haben jetzt ja Dezember.
Also neben unserem Weihnachtsstück, der Messias, machen wir auch einen Gröhlabend. Den machen wir zusammen mit der Firma Fangfrisch. Und zwar beim Hafenglühen. Das ist ein Weihnachtsmarkt am Lübecker Hafen.
Am Drehbrückenplatz. Ja. Und da haben wir die letzten Jahre schon immer sehr schöne Gröhl-Veranstaltungen mit weihnachtlichem Repertoire gehabt.
Das hört sich super spaßig an.
ja, mit viel Glühwein. Das machen wir abends, wenn es dunkel wird, diesmal am 16.12. um 19 Uhr beginnt es und ja, das ist ein großer Spaß.
Also ich würde sagen, da seid ihr wieder in Lübeck, oder?
Wir haben uns ja das Zertifikat eben abgeholt von euch, dass wir berechtigt sind zu singen, ne?
Ja. Ihr dürft kommen, ja.
Super, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht mit dem Singen gerade, meine Herren.
Also dann euch weiterhin viel Erfolg, auch mit diesem Theater und natürlich erstmal am 16.12. jetzt bei der großen Veranstaltung, dem Hafenglühen. Und mal schauen, vielleicht erkennt ihr uns ja am Publikum.
Das werde ich überall raushören, diese sonore, tiefe, tolle.
Kommt einem irgendwie bekannt vor, oder?
Ingo, wo könnte man dich denn sonst schon mal gehört haben? Ich weiß gar nicht so genau.
Ich weiß es auch nicht.
Ich würde sagen,
nächster Halt.
Hafenglühen.
Ja!
Ja, super. Ganz toll.
Ja, kann man das als Vorglühen bezeichnen?
Auf alle Fälle. Jedenfalls stimmlich seid ihr jetzt vorgeglüht, oder?
Ja, auch das denke ich schon.
Jetzt noch ein bisschen schmieren mit was Süßem. Ich habe gehört, ihr geht jetzt direkt zu Niederegger ins Marzipanmuseum.
Also ja? Von mir aus gerne. Ja, ist das so, ja?
Dann schicke ich euch da jetzt hin. Ja, ja, super, ich zeige euch mal den Weg. Kommt, hier raus erstmal.
Ja, danke. Maike, ich fühle mich irgendwie erleichtert und glücklich.
Ja, das ist das, was Singen mit einem macht, ne? Ich mich ja auch tatsächlich.
Ja. Das Schöne in Lübeck ist, alle Straßen führen auf die breite Straße. Ihr müsst nur die Höchststraße hochgehen und da ist Niederegger.
Den Weg werden wir doch finden. Danke euch und schöne Weihnachten.
Ja, ja, euch auch.
Ha, Maike, ich glaube, wir haben es gefunden. Guck mal, hier oben steht groß dran, Niederegger, Lübeck, breite Straße. Und wenn ich nach rechts schaue, hier wird ja sogar gesungen auf der Straße.
Ja, Lübeck ist scheinbar eine singende Stadt, gefällt mir sehr gut. Wir gehen jetzt aber für Süßzahn Ingo immer nach links.
Und für Süßzahn Maike?
Ja, natürlich auch.
Ne? Gehen wir mal rein.
Ja. Also, uns wurde gerade gesagt, wir sollen dem goldenen Pfeilen folgen. Und jetzt gehen wir hier eine Treppe rauf, hoch ins Museum.
Und wir werden, wie es aussieht, auch erwartet. Einen wunderschönen guten Tag. Sind wir hier richtig im Museum?
Ja, hallo. Herzlich willkommen bei uns im Marzipanmuseum. Mein Name ist Katrin Gebel und könnt gerne Katrin sagen. Ich zeige euch hier gerne mal ein bisschen, was man hier entdecken kann.
Wir sind Maike und Ingo vom Treibgut-Podcast und sind ganz gespannt, was wir hier heute alles sehen dürfen.
Es schnuppert auch schon lecker hier.
Ja, tatsächlich riecht es eigentlich bei uns überall im Haus sehr gut, auch unten schon im Laden oder im Café. Hier nebenan ist tatsächlich unsere Küche, also man kann auch herzhaft Mittag essen und das ist das, was uns gerade noch so ein bisschen in die Nase steigt.
Ah, ja. Ich sehe hier gerade zur rechten Seite eine große Karte von der Altstadt Lübeck. Bedeutet das, wir sind hier in einem historischen Raum?
Ja, könnte man fast denken. Also die Altstadtinsel, die ist natürlich sehr historisch. Das war das Zentrum. Und wir haben hier mal alle Marzipanhersteller abgebildet, die es früher im Mittelalter in Lübeck gab. Und heute sind da noch so 4 von übrig geblieben. Das sind hier über 136 Punkte, die auf dieser Karte verzeichnet sind. Früher wurde wirklich an jeder Ecke Marzipan selbst hergestellt in Lübeck.
Man könnte ja direkt meinen, Lübeck ist die Marzipan-Hauptstadt, oder?
Lübeck ist das Synonym für Marzipan. Wenn man in die Welt guckt, es wird immer überall Lübecker Marzipan verschenkt und mitgenommen als die repräsentative Süßigkeit aus der Stadt.
Und wie lange gibt es jetzt Niederegger schon genau?
Ja, Niederegger ist tatsächlich der älteste Hersteller, der heute noch produziert. Seit 1806 sind wir hier in Lübeck und auch hier in der Innenstadt, wo Herr Niederegger das Café gegründet hat. Er hat hier das Haus gekauft und das Café aufgebaut. Und mittlerweile ist es etwas zu klein geworden. Die Fabrik ist jetzt so 2 Kilometer außerhalb von der Altstadtinsel. Aber das hier, wo wir uns gerade befinden, ist immer noch das Stammhaus.
Hat er denn auch das Marzipan erfunden?
Ganz erfunden können wir leider nicht sagen. Das müssen wir anderen zugestehen. Tatsächlich kommt das so aus dem Mittelalter, das Marzipan. Aber er hat selber so ein bisschen verfeinert. Er ist hier nach Lübeck gekommen und wurde hier zum fertigen Konditor ausgebildet. Hat eine bestimmte Rezeptur entwickelt, nach der wir auch heute noch produzieren.
Die nennt sich?
Ah, es ist ein kleines Geheimnis. Ich kann euch gleich um die Ecke noch mal ein bisschen dichter ranführen an dieses Geheimnis, aber ganz genau verraten kann ich es leider nicht.
Okay.
Dann gehen wir doch mal um die Ecke, oder?
Ja, sehr gerne.
Oh, das ist ja toll. Das Holstentor, komplett gefertigt aus Marzipan. Das ist ja richtig Kunst.
Man muss dazu sagen, das ist genauso groß wie Maike.
Ja. Apropos Geheimrezept, da hatte ich ja eben von erzählt. Ingo, du stehst gerade genau drauf auf
dem
Geheimrezept.
Was?
Ja, guck mal unter die.
Eine Glasplatte und das ist altdeutsche Schrift, wie es aussieht.
Genau,
und ja.
Man kann vielleicht noch erkennen, die Überschrift, die da drauf steht, beim letzten Absatz auf der rechten Seite.
Jetzt gehe ich mal zur Seite. Maike bückt sich hier gerade. Ich mache das auch mal. Kannst du was erkennen?
Ja, das Geheimnis des Marzipans. Das ist ein S, ne? Ein altes,
ja,
das Geheimnis.
Ja, und es ist mit Absicht wahrscheinlich etwas unscharf gehalten. Das Geheimnis des Marzipans, man soll es ja auch nicht erfahren, ne?
Genau, wir wollen es nicht verraten. Und in diesem Fall liegt es auf der Rückseite. Also man müsste da rankommen. Und,
das habt ihr clever gemacht.
Ja.
Aber vielleicht können wir ja so ein bisschen in das Geheimnis eintauchen. Vielleicht jetzt nicht von Niederegger, aber generell Marzipan. Woraus besteht das denn?
Wir sehen das hier auch im Museum. Zu unserer linken Seite ist gerade eine Mandelwand aufgebaut.
Mandeln?
Ja, das ist die wichtigste Zutat beim Marzipan. Und auf unserer rechten Seite sehen wir den Zucker. Und es ist in Deutschland allgemein vorgegeben, dass man sagt, wenn man Marzipan herstellen möchte, man braucht 2 Drittel Mandeln und 1 Drittel Zucker von der Rezeptur her. Und dann danach kann man sich entscheiden, wie gut das Marzipan werden soll. Man dürfte noch weiteren Zucker mit hinzugeben. Das machen wir hier nicht. Aber wenn man lieber billigeres Marzipan herstellen möchte, was vielleicht auch nur irgendwo als Füllung benutzt wird, dann passiert es durchaus, dass man auch mal Marzipan findet, was ein bisschen süßer ist.
Also ich merke immer, wenn ich Marzipan esse, in Form von zum Beispiel einem Marzipanbrot, und das ist überzogen mit der bitteren Schokolade. Schmeckt mir persönlich etwas besser als mit Vollmilchschokolade, obwohl ich sonst auch Vollmilchschokolade liebe.
Ja, da bist du tatsächlich bei den meisten der Deutschen. Am meisten wird tatsächlich das Marzipan mit Zartbitterschokolade gegessen. Wir haben beides, wir haben auch Marzipan ohne Schokolade. Also da ist für jeden was dabei, glaube ich.
Wer konnte sich denn in der damaligen Zeit übrigens Süßes leisten?
Ganz früher war es tatsächlich eine sehr exklusive Köstlichkeit. Mandeln waren sehr teuer, die hatten einen sehr langen Transportweg hier nach Lübeck. Und auch Zucker wurde ursprünglich ja nicht hier in der Region angebaut. Und deswegen war es tatsächlich auch etwas, was zum Beispiel nur zu Feiertagen verschenkt wurde. Deswegen ist Marzipan bis heute bei uns im Kopf mit Weihnachten verknüpft und auch mit Ostern.
Also ich wollte gerade sagen, Marzipan schmeckt eigentlich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen.
Ich finde es gerade nur so interessant, dass wir jetzt den Kreis so ein bisschen schließen von der Hanse. Wahrscheinlich ja dann auch hier ein sehr, sehr gut gehandeltes Produkt, das Marzipan und die Mandeln dann scheinbar, ne?
Du hast gesagt, es gab so viele Mandelhersteller damals, auch im Mittelalter, über 100. Warum ist ausgerechnet Herr Niederegger damit so erfolgreich geworden?
Zum einen hat er auf diese hohe Qualität gesetzt, hat zum Beispiel keinen weiteren Zucker mit hinzugefügt, also immer diese Grundrezeptur. Was den guten Geschmack ausmacht, ist nicht nur dieser große Mandelanteil, der im Marzipan enthalten ist, sondern dass wir bei Niederegger auch noch das klassische Röstverfahren anwenden. Da wird in 20 Röstkesseln noch über offener Flamme tatsächlich das Marzipan geröstet. Da kommen diese Geschmacksaromen rein und wir verzichten zum Beispiel komplett auf die Hinzugabe von künstlichen Aromen. Dann war er als Geschäftsmann sehr aktiv und sehr tüchtig. Er war zum Beispiel der Erste, der in Lübeck Schaufenster in sein Stammhaus eingebaut hat. Das gab es früher noch gar nicht überall. Und er hat es nicht erfunden. Das war in Frankreich, wurde das, glaube ich, erfunden mit den Schaufenstern. Aber er hat hier schon seine Waren präsentiert. Und dann kamen die Leute gerne bei ihm vorbei, weil es natürlich sehr lecker aussah.
Und ich bin beeindruckt immer noch von diesen ganzen Figuren, die ich hier sehe. Also das Holstentor zum einen. Aber was sind das für Herrschaften, die man hier im Hintergrund sehen kann?
Einmal so von links nach rechts gehend haben wir da zum Beispiel den Perser sitzen, der so ein bisschen den Ursprung des Marzipan repräsentiert. Ja, übrigens hier bei den Figuren steht in der Mitte der wichtigste Mensch für uns, das ist Johann Georg Niederegger, der Firmengründer. Und dann haben wir auch ganz interessant zum Beispiel einen Apotheker damit sitzen, weil Marzipan früher eine Medizin war. Es war keine Süßigkeit, sondern es durfte auch nur von Apothekern hergestellt werden.
Jetzt weiß ich auch, warum ich so viel Marzipan esse.
Geht's dir denn besser damit?
Ja.
Aber das würde mich mal interessieren, wogegen half dann das Marzipan angeblich oder war es wirklich so?
Es war wirklich so, das kann man relativ simpel erklären, weil früher ganz häufig zu wenig Essen da war. Also wenn Ernten ausgefallen sind, dann gab es insgesamt für die Bevölkerung zu wenig zu essen. Und wenn man dann Mandeln und Zucker gegessen hat, hat man natürlich, wenn man vorher gehungert hat, ganz schnell Energie bekommen. Die Mandel an sich ist was sehr, sehr Nahrhaftes und auch Gesundes. Wogegen es geholfen hat, was anderes. Ganz auf der rechten Seite bei den Figuren haben wir ein Auto stehen. Das ist Herr von Grimmelshausen. Der hat über die Wirkung des Marzipans geschrieben und das Marzipan als Aphrodisiakum bezeichnet.
Diesen Begriff hatten wir heute schon das eine oder andere Mal. Und was ich aber sagen muss zu den Figuren nochmal, die sind ja menschengroß. Bestehen die aus Marzipan?
Ja, die sind aus Marzipan. Ich weiß nicht, wollt ihr mal raten, wie viel Kilo Marzipan hier verarbeitet wurden für diese Figuren?
Oh, das ist schwer. Ich würde vielleicht tippen, eine Figur hat ein Gewicht von 100, 150 Kilo.
Ja, nicht ganz. Also wenn man sich hier vorstellt, das ist eine halbe Tonne Marzipan, die verarbeitet wurde. Also 500 Kilo Marzipan, die hier.
Aber immerhin.
Das ist viel Marzipan. Ja. Und wie schafft man das jetzt? Die stehen ja hier wahrscheinlich schon eine Weile. Wie lange hält sich denn so eine Modellfigur?
Das ist das Tolle am Marzipan, es hält sich eigentlich ewig. Also man muss sich am Anfang schnell entscheiden, wenn man selber auch was modelliert aus Marzipan, ob man es aufessen möchte oder für die Ewigkeit behalten möchte. Denn wenn es hier jetzt so an der Luft steht, trocknet es einfach aus und wird richtig hart. Also man hat auch früher mal gemunkelt, dass Lübeck aus Marzipanstein erbaut wurde. Also es ist wirklich wie so ein Backstein so hart eigentlich. Und ein gutes Material zum Modellieren und dann auch zum Stehenlassen.
Wer hat denn diese ganzen Figuren hier gefertigt? Werden da Bildhauer engagiert oder wer macht das denn hier bei euch?
Also diese Figuren, die hier gerade vor uns stehen, die hat tatsächlich ein Bildhauer mal extra als Auftragsarbeit für uns gemacht. Der hat dann das Original Marzipan von uns zugeschickt bekommen und dann fleißig modelliert. Alles, was man hier sonst sieht, wir haben so eine wandernde Ausstellung, jetzt ist das Holzentor da, aber das wechselt auch gerne mal durch. Zu Weihnachten stehen da nochmal andere Sachen. Oder die Lübecker Altstadt, die man hier sieht, da haben wir eine eigene Abteilung, die bei uns das macht, die nennt sich Formbau und da arbeiten Konditoren, aber auch andere Kollegen, die ganz begabt sind, 3D-Sachen zu erstellen.
Da muss man aber sehr geschickt sein.
Ja, das muss man tatsächlich. Also wir haben hier auch eine Kollegin sitzen, die das auch ganz hervorragend kann.
Sucht man dann einen Formbauer, eine Formbauerin, wenn man jetzt eine Stellenausschreibung macht, stellst du mir gerade vor, wen sucht man da konkret? So Konditoren? Oder sagt man, Niederegger sucht sich jetzt speziell jemanden, der Figuren formt? Wie nennt sich diese Berufsbezeichnung denn?
Ja, klassische Berufsbezeichnung gibt es eigentlich gar nicht. Also wir gucken immer, wer talentiert ist. Es ist ein Bestandteil mit bei der Ausbildung der Konditoren. Über uns ist noch die Backstube hier bei uns, die klassische Konditorei, wo die ganzen Torten hergestellt werden. Und da haben wir jedes Jahr 3 bis 4 Auszubildende und das über 3 Jahre immer. Und da gucken wir natürlich auch, wer begabt ist und auch mal Lust hat, sowas zu machen.
Also ich hätte Lust, sowas mal zu machen.
Dann probieren wir das mal aus, würde ich sagen. Lass es mal zu der Kollegin hingehen.
Kann man das hier machen, ja?
Das kann man hier machen bei uns im Museum, genau.
Cool. Gerne, also warum nicht, ja? Katrin, wir sind ja in der Werkstatt jetzt und zwar an einer Stelle, wo wir ja selbst aktiv werden können, ne?
Ja, genau. Wir dachten, ihr probiert das mal selber aus. Das müsst ihr natürlich nicht alleine machen. Meine Kollegin Frau Fahrenholz ist mit dabei, die da sehr talentiert ist und euch das ein bisschen erklären kann.
Gott sei Dank. Hallo Frau Fahrenholz. Sie sitzen, Sie sind vorbereitet und hier sind ganz viele Figuren. Hier ist eine Hexe und hier ist ein Weihnachtsmann, ein kleines Mädchen. Das sieht sehr kunstvoll aus. Das müssen wir hier auch jetzt bauen?
Nein, wir fangen erstmal einfach an mit einem kleinen Schweinchenkopf. Das sind so ungefähr 50 Gramm für jeden. Und dann bekommen Sie ein Modellierstäbchen. Bitte.
Dankeschön. Jeder von uns hat jetzt so eine kleine Marzipanrolle. Und aus dieser Marzipanrolle müssen wir jetzt versuchen, den Schweinskopf zu modellieren.
Und zwar teilen wir erstmal die Portionen in 2 Hälften.
Wir machen das parallel mal mit.
Ja.
Schneiden ging schon mal, ne?
Genau, Gefühl. Und eine von den beiden Hälften nehmen wir und rollen sie jetzt zu einer Kugel.
So, die Kugel haben wir.
Ja, dann kommt die andere Portion, die 50% vom Marzipan. Das teilen wir nochmal durch 2.
Ich teile gerne.
Ich auch.
Auch wieder als Kugel modellieren?
Erstmal ja.
Okay, wir machen das erstmal.
Ja.
So, na, das ist mehr ein Ei. Nochmal.
Es bleibt keine Kugel, es wird jetzt nämlich flach gedrückt, das Unterteil dieses Schweinekopfes.
Also fast wie ein Tortenboden.
Ja. Mhm. Mensch, Ingo, das sieht ja richtig profimäßig aus hier bei dir.
Ich gebe mir Mühe.
Das sieht man.
Wie heißt das so schön? Stets bemüht.
Und jetzt machen wir in die Mitte von dieser, in Anführungsstrichen, Torte, ein bisschen Marzipan nach oben ziehen, weil der Kopf soll gleich draufgesetzt werden und er soll ja nicht wieder runterrollen.
So, dann setzen wir den Kopf mal drauf.
Jetzt nehmen wir von der 2. Portion ein Stück ab, ungefähr so groß wie eine Erbse. Dann einfach ein bisschen wieder zwischen 2 Fingern zusammendrücken. Es soll natürlich die Schnauze werden, nicht rund wie eine Erbse, sondern eben ein bisschen platter.
Okay.
Ach so, muss ich jetzt das von hier auf die Schnauze raufpacken, als Kleber?
In die Mitte des Gesichtes praktisch von dieser Kugel.
So, meine Schnauze ist dran. Maike ist auch, wie ich das so sehe.
Versuch noch ein bisschen zu basteln. Ich glaube, ich habe hier irgendwie die Schnauze zu dünn gemacht, aber...
Man muss ja nicht immer die größte Schnauze haben, ne?
Das stimmt.
Ja, okay, die haben wir dran. Ja, ich denke, wir sind erstmal ganz gut vorangekommen, Maike. Ja. Mein Schweinchen hört ganz intensiv unserem Gespräch zu.
Ja,
und dein Schweinchen, habe ich den Eindruck, hat so ein paar geknickte Ohren und tut ein bisschen gelangweilt.
Ja, das sieht, finde ich, auch ein bisschen so aus. Dann müssen wir mal ein bisschen Action bieten hier dem Schweinchen.
Ja, und meins guckt ganz interessiert, wie die beiden anderen Schweinchen denn entstanden sind. Und man kann sagen, es ist eigentlich zufrieden.
Ja, finde ich auch. Sie war eine super Lehrerin.
Freut mich zu hören.
Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und das haben wir doch ganz gut hingekriegt, oder? Also ich finde, dein Schweinchen kann sich echt sehen lassen.
Ja, deins doch genauso.
Ne?
Und was machen wir jetzt mit diesen Schweinchen?
Jetzt werden sie natürlich in schöne Tüten gesetzt.
Das probieren wir gern mal.
Also man hat ungefähr eine Stunde Zeit, bis man eben die Figur so hinmodellieren kann, wie man möchte. Denn ab einer Stunde wird es trocken und klebt nicht mehr so gut.
Ah, also man hat jetzt nicht ewig Zeit, das muss man mal auch sagen. Und wie ist das jetzt, wenn ich mit Ingo noch mal Lust habe, wenn wir noch mal spontan herkommen wollen, kann man einfach hier nach oben kommen und gucken, dass man spontan modelliert oder wie ist das?
Nein, also hier ist es grundsätzlich so, dass man hier auch Gruppen buchen kann. Do it yourself heißt es denn, ab 10 Personen. Und dann kann man hier sich anmelden, das macht man alles übers Büro. Und dann werden Plätze reserviert unten im Café mit kleinen Brettchen, Modellierstäbchen. Und dann komme ich und dann machen wir zusammen eigentlich meistens so ein kleines Schweinchen.
Und fertig sind die Treibgutschweinchen.
Jetzt ist mir doch das Ohr im letzten Augenblick nochmal abgebrochen. Das ist aber ärgerlich. Ich habe einen ganz einfachen Trick. Ich werde es einfach aufessen.
Guten Appetit.
Dankeschön.
Ja, das hat Spaß gemacht, Ingo.
Sehr lehrreich für uns, auch wenn wir jetzt ein bisschen ölige Hände haben.
Ja, das ist aber auch nicht schlecht für die Haut und für die Nägel. Also das hat einen guten Nebeneffekt, kann man sagen.
Also ich könnte jetzt jedem die Hand schütteln.
Genau, oder einmal so durchs Gesicht fahren.
Ja, genau. Ganz, ganz lieben Dank, Frau Farnholz, für das Anleiten, wie man ein Schweinchen richtig modelliert.
Mir hat es auch Spaß gemacht, Ihnen das zu zeigen. Und dann wünsche ich viel Erfolg bei dem weiteren Modellieren.
Vielen Dank. Und ja, wie Ingo schon angedeutet hat, ich glaube nicht, dass sein Schweinchen lange überlebt. Ich glaube, das wird vielleicht Zugfahrt nicht mal überstehen, oder?
Nein, also wenn wir hier rausgehen, dann ja.
Siehst du? Haben Sie ein gutes Argument, das in den Mund zu stecken, weil das Ohr ist ja schon abgefallen.
Mach ich doch glatt. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, die Schweinchen sind modelliert. Katrin, was sagst du zu unserer Arbeit?
Ich sage, dass das richtig, richtig gut aussieht. Zwei glückliche Schweinchen und ihr seht auch ganz glücklich aus. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr bei uns in der Fabrik anfangen. Da werden die Schweinchen tatsächlich auch noch mit ganz viel Handarbeit hergestellt, die Glücksschweinchen.
Also Ingo, Bewerbung, bist du schon am Schreiben gedanklich, sehe ich.
Aber, ja.
Ich würde sagen, ihr habt euch noch eine kleine Stärkung verdient, oder? Wir haben ja hier auch noch unser Café. Wenn ihr Lust habt, können wir da noch mal eine Torte probieren.
Also da sagen wir doch nicht nein, oder?
Nein.
Sehr gut, es gibt hier in Lübeck den einen Klassiker, das ist die Marzipan-Nusstorte. Da könntet ihr das Marzipan, was ihr hier gerade verarbeitet habt, auch nochmal wiederfinden. Und ansonsten ist das Angebot groß genug, wenn ihr was anderes mögt. Lasst uns gerne mal nach unten schauen.
Okay. Man hört es ja, wo wir uns gerade befinden. Und ich kann nur sagen, es hat sowas von gut geschmeckt. Maike, dein Stück Kuchen ist auch schon aufgegessen. Was hast denn du eigentlich gehabt?
Wenn wir hier schon bei Niederegger sind, natürlich ein Stückchen Marzipan-Nusstorte. Ne? Unfassbar lecker.
Und wir möchten uns ganz herzlich bedanken bei Katrin Gebel für den netten Empfang, für die ganzen Informationen und haben natürlich jetzt noch eine Gemeinsamkeit vor uns.
Zum Abschluss nochmal der Marzipan-Sahne-Likör als netten Ausklang hier für den Besuch bei uns. Lasst es euch schmecken.
Dann, Maike.
Dann Prösterchen.
Und das mit einer echten Mandel.
Also, das ist somit der beste, den ich bisher getrunken habe an Sahnelikören.
Ich genieße noch.
Das ist ja das Gute, dass wir jetzt mit dem Zug unterwegs sind. Ein bisschen Zeit haben wir ja Gott sei Dank, bis wir dann gleich zum Bahnhof gehen. Aber ich muss sagen, also mal wieder ein wunderschöner Tag in Lübeck, oder?
Ich genieße noch, Maike.
Dann wünschen wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ingo und ich genießen noch ein bisschen die letzten Tropfen Sahnelikör im Mund.